بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 46. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Richtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 46. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak. Fama zilna ikhwat al-iman wal-islam naqifu amama mas'alatin aradaha al-sailu ala musannifi hadhihi al-risala rahimahullah. Qal kayfa أجدد ديني؟ فسأله المصنف مسألتين. الأولى: سل نفسك وقل لها يا نفس هل تعرفين الله؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: سل نفسك يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن أجابت بنعم عندها تستطيع أن تجدد دينك. فمن عرف ربه وعرف كلام الله عز وجل استطاع أن يجدد الدين. وبدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن لأنه السبيل لمعرفة الله تعالى، فقد عرفنا الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية وهي المنهج الذي أنزله الله في كتبه على رسله، فقد عرفنا الله على ذاته في كتابه في القرآن. تعرف ربك من خلال القرآن بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. والنوع الثاني من الآيات هي الآيات الكونية المخلوقات، ومنها العقل، فالعقل مخلوق خلقه الله عز وجل. إذا اهتدى العقل بنور الوحي وصل إلى الرب جل جلاله. فبدأ المصنف يعرفنا على القرآن أولا، ثم بعد ذلك بدأ يعرفنا على الله تعالى من خلال القرآن. وكان أول باب في معرفة الله تعالى باب الخالقية، تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله رب العالمين. هذه قضية الإيمان يا إخوة، يعني ضل من ضل وألحد من ألحد بسبب عدم الفهم لهذه القضية، قضية الخالقية أن الخالق هو الله وأنني مخلوق فبدأنا نتكلم عن قضية الخلق، تكلمنا عن خلق السماوات والأراضين، تكلمنا عن خلق الإنسان، تكلمنا عن الأطوار والمراحل في قضية الخلق، وقلنا إن الله قدير قادر مقتدر، فلماذا خلق الخلق على أطوار ومراحل؟ قلنا لكي نتعلم أمرين: الأول الحلم والأناة وعدم العجلة، الثاني التدريج في الأمور، أي تصل للأمر شيئا فشيئا حتى تصل إلى الغاية. ولذلك كانت طبيعة الخلق هكذا: تدريج، مراحل. وفصلنا في هذه القضية، ثم بدأنا الوقوف مع آيات من كتاب ربنا تتحدث عن الخالقين. في اللقاء الماضي خذنا آيات من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وشرحنا هذه الآية. في هذا اللقاء معنا الآية الثانية التي قلنا سنوفى، المصنف بيستدل بآيتين يلخص بها قضية الخالقين، فإحنا موعدنا لنا مع الآية الثانية في قضية الخالقية في قول الله تعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الآية. فموعدنا في هذه الليلة مع هذه الآية من خلالها نتعرف على قضية الخالقية. نعم.
Ich wüsste im Islam, wir haben gesprochen über oder wir machen eine kurze Zusammenfassung, wie wir es bei jedem Vortrag machen, dass derjenige, der vielleicht neu zur Vortragsreihe dazugestoßen ist, oder auch für denjenigen, der schon länger dabei ist, aber zur Auffrischung dem, was vergangen ist, damit man das Gegenwärtige besser aufnehmen kann. Wir haben gesagt, dass eine fragende Person zum Autor gekommen ist und ihm gesagt hat, wie erneuere ich bzw. erfrische ich meine Religion? Wie erneuere ich bzw. erfrische ich meine Religion? Dann hat der Autor ihm gesagt, damit du dir diese Frage beantworten kannst, musst du deiner eigenen Nefs zwei wichtige Fragen stellen. Indem er ihm gesagt hat, damit du dir, und das gilt, wenn wir sagen, der Autor hat ihm gesagt, dann gilt das natürlich auch für jeden Einzelnen allgemein. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wie erneuere ich meine Religion, dann stell auch du dir und stelle ich mir diese zwei Fragen deiner eigenen Nefs. Dieses Gespräch suchen mit deinem Inneren, dieses Gespräch suchen mit deinem eigenen Nefs, indem du auf authentische und wahre Art und Weise dir selbst antwortest, wie weit du bist oder wo dein Stellenwert überhaupt ist, dass du dir selbst fragst, wie ist meine Kenntnis über den Koran? Yani, kenne ich den Koran? Wie ist mein Kenntnisstand über den Koran? Und wie ist mein Kenntnisstand über Allah? Und das sind zwei sehr, sehr wichtige Fragen, wie wir gesagt haben, liebe Geschwister. Stell dir diese Fragen: Wie ist dein Zustand mit dem Koran und wie ist dein Zustand mit Allah? Warum hat der Autor hier die Frage mit dem Koran gestellt? Aufgrund dessen, weil man Allah subhanahu wa ta'ala durch den Koran lernt man Allah azza wa jalla kennen. Deswegen ist es falsch, wenn man sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Allah subhanahu wa ta'ala, in der Methodologie der Religion Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde uns beigebracht, dass es Wegweiser gibt, die einen zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala führen. Ja? Unter anderem, dass Allah azza wa jalla einem die innere Veranlagung gegeben hat, dass er Propheten gesandt hat, Bücher gesandt hat, den Propheten Wunder gegeben hat und unter anderem der Verstand. Der Verstand ist ein Wegweiser, den Allah azza wa jalla an jeden einzelnen Menschen gegeben hat. Allerdings, wenn dieser Wegweiser nicht kompatibel ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat und dem, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, dann ist dieser Verstand in einer nicht korrekten Art und Weise angewandt worden. Denn der Verstand, das was sein Verstand wahrnimmt, muss mit dem übereinstimmen, was Allah subhanahu wa ta'ala und womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Das heißt, durch die Kenntnis des Koran erlangen wir zur Kenntnis zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Zeichen Allahs azza wa jalla lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Gesetzgebung. Ja, in der Scharia Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und Scharia ist umfasst natürlich all dies, nicht nur die Ahkam, was geboten und verboten ist, sondern generell in der Gesetzgebung, in der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala oder in den ungeschriebenen Regeln, die Allah azza wa jalla uns gegeben hat. Und in den Zeichen, die ein jeder von uns wahrnehmen kann, in seiner Umgebung, in seinem Umfeld, in den Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala.
Dann sind wir weitergegangen und wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen, wie wir erwähnt haben in Surat al-Mu'minun, wie Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam erschaffen hat, aber auch wie Allah subhanahu wa ta'ala die Nachkommen von Adam alayhi salam erschaffen hat, wie wir gesagt haben, dass der Mensch ein Samentropfen war und dann yani, diesen Vorgang, wie wir ihn erwähnt haben, dass es aus einem Samentropfen kommt und dann ein Blutgerinnsel, ein Anhängsel, ein Fleischklumpen, dann hat Allah azza wa jalla Knochen und bis am Ende Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen die Seele eingehaucht hat. Wir haben gesagt, weshalb, bis Allah azza wa jalla die Seele einhauchen lässt. Wir haben gesagt, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in Etappen erschaffen, obwohl er derjenige ist, der sagt, und wenn er, yani, dass es ausreichend ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu einer Sache sagt, sei und sie wird. Und wir haben erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit etwas beibringen möchte, und zwar diese Sunnat al-Tadrij, wie es im Arabischen heißt, dass wir Dinge angehen und dass die meisten Dinge etappenweise erschaffen worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch in der Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht nur etappenweise im Koran offenbart, sondern auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt uns, dass die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Etappen stattgefunden hat. Ja? Um das jetzt komplett zu erläutern, würde ich den Zeitraum springen, aber das sind ja die Vorträge der vergangenen Wochen und Monate, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat. Er hat ihn vorbereitet für die Offenbarung im Geheimen, offenkundig, die Hijra und so weiter und so fort. Dann haben wir, liebe Geschwister, und das ist aus dem letzten Unterricht, wir machen keine gesamte Wiederholung, aber aus dem letzten Unterricht haben wir über die Erschaffung gesprochen. Wir haben gesprochen über die Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala im Allgemeinen. Wir haben gesagt, dass die Erschaffung, dass sie zwei wichtige Regeln hat. Dass wenn wir über die Erschaffung sprechen oder über den Erschaffer sprechen, dann reden wir darüber, dass Allah azza wa jalla uns erschaffen hat. Und wir reden darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wer kann sich erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat. Deswegen sagt Allah azza wa jalla in Surat al-Baqarah, Vers 21, in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und die Völker vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Wir haben gesagt, dass der Autor über die Erschaffung allgemein zwei wichtige Verse erwähnt. Einmal hier in Surat al-Baqarah, wie wir erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der was? Der euch erschaffen hat. Yani, dass du dir bewusst wirst, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat und wie wir gesagt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat. Wir haben gesagt, der erste Vers in Surat al-Baqarah, der zweite Vers, liebe Geschwister, nachdem wir darüber gesprochen haben und der letzte Unterricht, yani, hat wirklich sehr, sehr viele nützliche Informationen gehabt, diejenigen, die vielleicht nicht da waren, können es von den Brüdern yani, bekommen, die da waren. Dann haben wir gesagt, dass das der erste Vers ist und der zweite Vers ist der Vers in Surat al-Insan, in dem ersten Vers dieser Surah, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung der Sura sagt, jetzt muss ich versuchen, mit den Worten die Zeit zu überbrücken, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Insan, ich glaube, ich habe es gleich, hal ata, yani ist, es ist ein bisschen, ist ein sehr wichtiger Vers, deswegen möchte ich den nicht frei übersetzen. Wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah gesagt hat. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Insan gesagt, Allah khair. In Surah Nummer 76 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Surah der Mensch, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. In der er nichts Nennenswertes ist, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Und heute, wie in der Teile, werden wir genau über diesen Vers sprechen.
قبل شرح الآية وتفسير الآية أود أن أقف مع الصورة كصورة. الصورة اسمها صورة الإنسان. صورة الإنسان. وهذه الصورة قال عكرمة ومقاتل رضي الله عنهما أنها صورة مكية ومعنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة النبوية وبعض العلماء يرى أنها مدنية وبعضهم يرى أنها مكية وبها بعض الآيات المدنية وعلى غالب أقوال العلماء وأكثرهم فهي صورة مكية هذه البداية ومعلوم أن الصور المكية تركز على جانب العقيدة والإيمان والتوحيد. هذه أول سمة مع هذه الصورة، وهي صورة مكية تركز على جانب العقيدة. ثانيا، المتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قراءة القرآن يرى أمرا، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان في فجر يوم الجمعة دائما يقرأ بسورة ألف لام ميم تنزيل، وهي سورة السجدة كاملة، وبصورة الإنسان كاملة، وهذه سنته. النبي كان في يوم الجمعة صبي في فجر الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة سورة السجدة كاملة، في الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان كاملة. سألت نفسك ليش معنى الإنسان والسجدة؟ ده سؤال مهم، لأن تجد في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة النبي له هدي معين في القراءة، من ذلك مثل سورة الكهف كانت تقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، من ذلك كذلك سورة الغاشية وسورة الأعلى يقرأ بهم، وسورة الجمعة وسورة المنافقون. دي حوالي 8 سور النبي كان يركز أو في يوم الجمعة وليلة الجمعة يقرأ هذه السور. يبقى أنا عندي سورة قاف، عفوا، وسورة قاف كمان في خطبة الجمعة. يبقى أنا أقول مع بعض كده: سورة السجدة، سورة الإنسان، سورة قاف، سورة الأعلى، سورة الغاشية، سورة الجمعة، سورة المنافقون، يعني السور دي، وسورة الكهف. النبي كان حريص على قراءتها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. لماذا؟ وده سؤال مهم أوي. معلوم يا إخوة أن الساعة لن تقوم إلا في يوم جمعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال: إن خير يوم أشرقت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولن تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. يبقى الساعة تقوم في يوم جمعة، أي يوم غير محدد، لا يعلم ذلك إلا الله، لأن ده من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن القيامة تكون في يوم جمعة، متى؟ الله أعلم. طيب، من أجل ذلك كان حرص النبي على قراءة تلك السور في هذا اليوم. ليه؟ لأنها تجد مثلا فجر الجمعة سورة السجدة كاملة، سورة الإنسان كاملة. لماذا؟ لأن السورتين تتحدثان عن بداية خلق الإنسان، ثم ما يعقب الخلق، ثم بيان السبيل إلى الله عز وجل، وبيان ضد السبيل إلى الله، يعني بيان طريق الخير وطريق الشر، طريق الإيمان وطريق الكفر، طريق التوحيد وطريق الشرك، بين الطريق، ثم بيان أحوال الناس مع الطريق، الذي آمن والذي كفر، الذي استقام والذي انحرف، ده كله في السورتين، ثم بيان حال الإنسان عند موته، ثم حال الإنسان في قبره، ثم حال الإنسان بعد البعث، ثم الحساب والجزاء، ثم الجنة أو النار، ثم نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. يعني قصة الحياة كاملة في الصورتين. لماذا؟ عشان حضرتك في صبيحة يوم الجمعة لما تتدبر هاتين الصورتين خلف الإمام في صلاة الجماعة تستقبل اليوم ده بهمة عالية أو في الطاعة والاستقامة، لأن القيامة تكون في يوم جمعة، فتكون مستعدا. فمن الخلل ومن المخالفة ما يفعله بعض الأئمة في بعض المساجد، ما يقرأش السجدة كاملة، يقرأ لك كم آية بس اللي فيهم آية السجود، ده خلل، دي بدعة. النبي ما قرأش السجدة عشان آية السجود أبدا، ده قرأ السجدة عشان صورة السجدة كاملة، مش عشان آية السجدة. يجي لك بعض الأئمة خاصة في بلادنا يبدأ يقول لك إيه: قل يتوفاكم ملك الموت، ويرجع لك آيات لغاية السجدة وشكرا، ويروح راكع. أنت مبتدع، هذه مخالفة للسنة. يبقى قال لها يقرأ ويريد أن يتبع السنة في فجر الجمعة يعمل إيه؟ يقرأ السجدة كاملة أو الإنسان كاملة؟ طب يا عم الشيخ احنا في أوروبا صعب جدا نقرأ، عشان وقت الناس وعمل الناس، ما تقرأش لا بدي ولا بدي، اقرأ بقصارى الصور واوعى تجيب صورة فيها سجدة، لأن النبي ما قرأ من أجل السجدة. اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، ماشي، إنما تريد أن تطبق السنة يبقى صورة السجدة كاملة والإنسان كاملة، إذا كان من خلفك يستوعب ذلك وما يكونش في نوع مشق. وجدت اللي وراك كبار سن أو ضعفاء، اقتصر بقصارى الصور ومخلص، ما تجيبليش الآيات بتاعت إيش خلل دجاسيم في الفهم. يبقى النبي كان بيقرأ من أجل الصورتين مش من أجل آية السجدة، لأن الصورتين تحدثتا عن بداية الخلق ثم حال الخلق ثم بيان السبيل ثم من اتبع السبيل ومن خالف السبيل، الموت بسكرات الموت، القبر بما فيه من نعيم أو عذاب، البعث بما فيه من أهوال جسام وعظام، حتى الميزان وحتى وزن الأعمال وحتى الجنة والنار ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وصل الدين؟ وكذلك سورة الكهف، لأنها ذكرت رؤوس الفتن كلها، ذكرت الفتنة في الدين والعصمة منها، الفتنة في المال والعصمة منها، الفتنة في العلم والعصمة منها، الفتنة في المنصب والجاه والعصمة منها، الفتنة في الدين مع الفتية أصحاب الكهف لما فروا بدينهم لله، فربنا أمتهم 309 إلى آخر الآيات، ونجاهم الله عز وجل عندما فروا بدينهم، نجاهم من الكفر وال حبك الله. فتنة الدنيا والمال في قصة صاحب الجنتين، وأضرب لهم مثلا رجلين الآيات. فتنة العلم في قصة موسى عليه السلام مع الخاضر عليهما السلام، وقصة العلم وقصة الرحلة في طلب العلم والتواضع. قصة الجاه والمنصب في قصة ذي القرنين في آخر سورة الكهف. يبقى حضرتك لما تقرأ الكهف في يوم الجمعة فتبدأ تحذر جميع الفتن وتفعل ما يعصمك من الفتن حتى إن جاءت القيامة تكون مستعدا لذلك. كذلك سورة الإنسان والغاشية نفس منهج سورة السجدة وسورة الإنسان، وكذلك سورة قاف دي الجامعة لأحوال الإنسان. فمن أجل هذا النبي كان حريص على السور دي. كذلك سورة المنافقون بتبين من انحرف عن السبيل، كذلك سورة الجمعة بتبين أحوال المتقين وأحوال المخالفين. فكان النبي حريصا على هذه السور في ليلة ويوم الجمعة. لسه بنتكلم عن الخالقية، سورة الإنسان يا إخوة من أثقل السور حملا على الإنسان لو تدبرها.
نعم. Liebe Geschwister, bevor wir mehr über diesen Vers sprechen, über diesen ersten Vers, den wir erwähnt haben, in der sinngemäßen deutschen Übersetzung, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist. Wie wir gesagt haben, bevor wir speziell jetzt über diesen Vers sprechen und was es mit diesem Vers auf sich hat, sollten wir generell über Surat al-Insan sprechen. Surat al-Insan, es gibt manche Aussagen dahingehend, dass sie eine mekanische Sura ist. Es gibt Aussagen, die sagen, dass es eine Sura ist, die in Medina, ja, wenn wir sagen mekanische Sura, dann ist damit gemeint eine Sura, die in Mekka offenbart worden ist. Andere sagen, sie ist in Medina offenbart. Wiederum andere sagen, sie ist gesplittet sozusagen, teilweise in Mekka, teilweise in Medina offenbart. Der Sheikh sagt, wir gehen dahingehend, dass wir der Meinung folgen, dass man sagt, dass es eine Sura ist, welche in Mekka offenbart worden ist. Und es ist bekannt, die mekkanischen Suren sind Suren, die über die Glaubensgrundlage, über die Aqida sprechen. Es sind Suren, die versuchen, die Sorge des Glaubens in jedem Einzelnen zu wecken, um die Belohnung oder die Bestrafung zu erwähnen, damit der Glaube, der Iman bei einem Einzelnen steigt. Deswegen gibt es einen bemerkenswerten, schönen, tollen Zusammenhang, den kann man mit der Überschrift erwähnen, der Zustand des Propheten sallallahu alaihi wasallam an einem Freitag. Yani der Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Freitag. Es ist bekannt, liebe Geschwister, dass, yani wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, yani der beste Tag ist der Freitag sozusagen. Ja?
in ihm wurde Adam erschaffen und am Freitag kam er sozusagen ins Paradies und freitags kam er aus dem Paradies, ja, er wurde aus dem Paradies verbannt sozusagen. Und der Tag der Stunde wird an einem Freitag kommen. Deswegen, wenn wir uns kurz anschauen, wie der Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam freitags war. Es gehört zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das Morgensgebet rezitiert hat mit Surat al-Sajda und Surat natürlich al-Fatiha, Surat al-Sajda und in der zweiten Raka'a al-Fatiha und Surat al-Insan. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Suren an einem Freitag rezitiert? Und was ist die Weisheit dahinter? Welche Suren sind Suren, die an einem Freitag eine starke Gewichtung hatten im Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Darunter fällt unter anderem Surat al-Kahf, yani was man in der Nacht zum Freitag oder am Freitag lesen sollte. Dann, wie wir erwähnt haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Morgensgebet Surat al-Sajda und Surat al-Insan erwähnt hat. Zu den anderen Suren gehört Surat al-A'la, Surat al-Ghashiya, Surat Qaf, yani so, dass es einmal sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Predigt Surat Qaf rezitiert hat, Surat al-Jumu'ah und Surat al-Munafiqun. Diese Suren, die wir jetzt erwähnt haben, die Geschwister, sind alles Suren, die eine sehr, sehr starke Botschaft haben. Yani wenn wir beispielsweise über Surat al-Insan oder generell diese Suren, das sind Suren, die sprechen über den Anfang der Erschaffung des Menschen, über den Weg, den Allah Azza wa Jal ihnen offenbart hat. Allah Subhanahu wa Ta'ala erwähnt ebenfalls das Gegenteil vom geraden Wege Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani diejenigen, die auf dem Weg des Unglaubens sind. Ebenfalls wird der Zustand der Menschen generell auf diesen beiden Wegen erwähnt. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala spricht über die Erschaffung des Menschen, dann spricht er über den geraden Weg, dann spricht er über den falschen Weg, dann spricht er über den Zustand der Menschen, die auf dem geraden Weg sind, dann spricht er über den Zustand der Menschen, die auf dem falschen Weg sind, dann spricht er über den Zustand beider Gruppen beim Tod, dann spricht er den Zustand beider Gruppen im Grab, dann spricht er über den Zustand beider Gruppen, was die Auferstehung angeht, was die Abrechnung angeht, was die Hölle angeht, was das Paradies angeht und den Zustand dieser Person jeweils in der Hölle und jeweils im Paradies. Das heißt, heutzutage gibt es ein falsches Verständnis von dieser Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Rezitieren von Surat al-Sajda. Viele gehen dahingehend, dass sie der Auffassung sind, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat al-Sajda rezitiert hat aufgrund der Sajda, die darin vorkommt. Yani aufgrund des Verses der Niederwerfung, die darin vorkommt. Was machen sie? Sie rezitieren am Freitag Surat al-Sajda, aber lediglich diesen Vers, in dem es um die Niederwerfung geht. Und so sagt der Sheikh, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Surat al-Sajda nicht rezitiert aufgrund der Niederwerfung, sondern aufgrund der Sura an sich, was diese Sura für eine gewaltige Botschaft mit sich bringt. Das heißt, liebe Geschwister, diese Suren, die wir jetzt erwähnt haben, yani in Surat al-Kahf, in dem beispielsweise die Fitan erwähnt werden, die Fitan, was den Wohlstand angeht, den Fitan, die Fitna, was das Leben generell angeht, die Fitna, was die Leute der Religion angeht, die Fitna, was das Wissen angeht und viele verschiedene andere Versuchungen, in der Mensch gelangen kann. Surat Qaf wiederum hat alles zusammengefasst und erwähnt ebenfalls die Erschaffung des Menschen und so weiter und so fort. Lasst uns jetzt über diesen Vers sprechen, der in dieser gewaltigen Sura, wie der Sheikh erwähnt, eine Sura, die schwer ist, eine Sura mit einer schweren Botschaft, diese Surat al-Insan. Schauen wir uns an, was es mit diesem Vers auf sich hat, den der Autor erwähnt hat.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى؟ هل ده سؤال؟ العلماء يقولون أن في اللغة الأساليب تتنوع، فعندي أسلوب إنشائي وعندي أسلوب خبري. إنشائي يعني إيه؟ يعني ليس عرضة للتصديق أو التكذيب، زي الاستفهام، زي الأمر، زي النهي. مثلا أقول لك أكتب هذا الدرس، أكتب، حد يقول أنت كذاب ولا صادق؟ ده أنا بأمرك، فيش لا صدق ولا كذب هنا، بقول لك أكتب، افعل، فده اسمه أسلوب إنشائي، لا يعني ليس عرضة للتكذيب أو التصديق. زي الاستفهام، أقول لك هل ذهبت إلى المدرسة؟ هل ذهبت إلى المسجد؟ تقول لي أنت كذاب، ده أنا بسألك عشان تجاوب، كذاب وصادق إيه؟ بقول لك هل ذهبت إلى المسجد؟ تقول لي نعم أو لا، صح؟ لكن ما فيش بقى عرضة لأنك تصدق اللي متكلم أو تكذبه، ده بيسألك. فده بنسميه الأسلوب الإنشائي. يبقى الأسلوب الإنشائي زي إيه؟ السؤال، الاستفهام، زي الأمر، زي النهي إلى آخره. إنما الأسلوب الخبري هو اللي عرضة للتصديق أو التكذيب، إن أنا أخبرك بشيء معين، ممكن تصدقني وممكن تكذبني، ماشي كده؟ عندما أقول لك مخبرا، البارحة تناولت طعام العشاء عند أخي إقبال، بيني وبين إقبال مثلا 500 كيلو. الشيخ ده بقى إيه ده بقى؟ تيجي أنت تقف مع نفسك كده، امبارح راح اتعشى عند إقبال وجه. فممكن تكذبني أو ممكن تصدقني، صح؟ فده اسم الأسلوب الخبري، إن أنا أخبرك بشيء. فالخبري عرضة للتكذيب أو التصديق، إنما الإنشائي لا، فيش فيه لا تصديق ولا. طبعا دي قضايا لغوية شوية، معلش أنا هحاول ببسط بس، لكن عشان بس نفهم الآية. فالآن هل أتى، ما دي هل أداة استفهام، هل ربنا بيسأل؟ هو ده السؤال. نقول لك لا، ليه ده هل يا عم الشيخ؟ في اللغة العربية كلمة هل تأتي لتفيد معنيين، الأول الاستفهام والثاني تأتي بمعنى قد للتحقيق والإخبار. مش أنا قلت لك قبل كده أكثر من مرة لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إذا كان من أهل اللغة العربية؟ إن ده علم يا إخوة، ده كلام رب، كلام إله أنزله باللفظ العربي المبين. فكيف لإنسان لا يعرف العربية ويفهم القرآن؟ لا يمكن أبدا. فأنا عندي في لغة العرب لفظة هل دي تيجي وتفيد معنيين، الأول الاستفهام يعني السؤال، والثاني تيجي بمعنى قد اللي تفيد التحقيق. هل في الآية دي مش استفهام، هل في الآية دي بمعنى قد، والمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لأن لفظة قد في اللغة العربية إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، إن دي حقيقة. مثاله قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون، قد أفلح، قد أهي جي بعدها فعل ماضي أفلح، يبقى معنى إيه؟ نقول على طول كده فلاح المؤمنين حق لا ريب فيه، فلاح المؤمنين إيه؟ حق. يبقى أي مؤمن من أهل الجنة. ليه؟ لأن ربنا قال قد أفلح المؤمنون، قد مع الفعل الماضي تفيد التحقيق، يبقى فلاحهم إيه؟ حقيقة لا شك ولا ريب. هنا هل أتى على الإنسان، قلنا هل هنا جت بالمعنى الثاني في اللغة اللي هو بمعنى قد، جي بعدها فعل ماضي، هل أتى يعني قد أتى، خلاص ده حقيقة. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هقربها لك شوية. احنا عندكم في المسجد الآن، الله يبارك له الشيخ إرتكن، عمال كل شوية يعمل لي كوباية شاي ويظبطنا كده، والسكر والمية والحاجات الحلوة دي، خلاص كده يجي يقول لي ايه؟ هل اكرمتك؟ معناها ايه؟ قد اكرمتك، مش محتاج جواب، ما انتوا شايفين اهو اكرمنا ولا لا؟ اكرمنا، فمش محتاج ان انا اجاوب. فاجي اقول لك في اللغه هل اكرمتك؟ انا مش مستني، مش عايز اجاوب منك، انا عايز اقول لك اهو اكرمناك، جبنا لك شاي وسكر ولسه هنعشيك كمان. مثلا خلاص. فهنا هل مش بمعنى استفهام، لا دي بمعنى قد. قد بتعشين بتعشى سوا، تقول لي ايه؟ هل عشيتك؟ ايه رايك؟ محتاج سؤال؟ طيب انا اقول له اه ولا لا، وانا بتعشى اهو. فدي بمعنى ايه؟ شوف كلام العرب جميل قوي، ايه لغه، اصحاب لغه. فيقول له هل اكرمناك، يعني معناه تقرير ان احنا اكرمناك اهو يا عم، اي خدمه. ها زي ما قال أبو حنيفة لجاريه هل ضيعناك يا فتى؟ كان أبو حنيفة له جار، الجار ده كان سكير يشرب الخمر ومؤذي ويضر الجيران، وكان طول الليل يقعد يصيح بصوته العالي أضعوني وأي فتى أضاعوا، عمال قال الدنيا كلها ضيعته. يعني تعرف زي بقى كثير الناس كلمة العصاة يقول لك ما الناس ما حدش بيذكرني، ما حدش بيذكرك انت اللي مش عايز تيجي، فيلوم يلوم غيره، يعني انا اللي في ده ان البؤس ده عشان ما حدش ايه، لا انت اللي بعت. فالفتى ده عمال كل شويه يشرب الخمر ويأذي ابو حنيفه كده طول الليل. المهم في يوم من الايام انقطع الصوت. ابو حنيفه متعود طول الليل قلق ودربكه وهيصه، الله الراجل ده راح فين؟ خلي بالك شوف الجيره بقى وحوش، شوف الاسلام. طبعا لو انا وانت الحمد لله ربنا ريحنا منه، ياك يكون مات وهو في داهيه صح. تعال شوف ابو حنيفه تاني يوم بيسال يا جماعه فين جاري اللي، قالوا له الشرطه علمت انه يؤذيك ليلا فاخذوه للمغفر للحبس. طبعا ابو حنيفه كان معظما في زمانه حتى من الامراء، كان له منزله عاليه قوي، امام. فلما سمعوا ان هو بيؤذيك طول الليل جولوا وخدوه حطوه في الحبس. المفروض يفرح صح ولا ايه؟ واحد بيأذيني ورجال الامن خدوه، قولهم جزاهم الله خيرا. تعالوا نشوف ماذا فعل ابو حنيفه. ذهب مسرعا الى الشرطه، السلام عليكم. عليكم السلام يا امام. وكانهم يعني سعداء انهم اكرموه يعني وريحوه من الاذى. قال جئتكم شفيعا في جاري. شفيعا في اللي بيأذيك؟ نعم إنه جاري ولو عندي حق، فإيتوني به. سمعا وطاعة يا إمام. خرجوا خارج من خرج من الحبس، فأخذ أبو حنيفة كده معه ومشي. فرأى عند البيت قال هل أضعناك يا فتى؟ هو مش محتاج جواب، ما خلاص ما هو احنا أكرمناك أهو، فقالنا بمعنى إيه؟ يعني فعلا أكرمناك. فبكى هذا الجار وترك حياة العبس والانحراف، وأصبح من طلاب أبي حنيفة يجلس تحت قدميه، وأصبح من العلماء بعد. حسن جوار. فتيجي هل بمعنى إيه بقى هنا؟ قد هل أضعناك يا فتى؟ ما بيسمعوا كل أضعوني وأي فتى أضاعوا، ما ضيعناك شو؟ إحنا ضيعناك، أنت أذتنا أكرمناك، لما حبسوك أخرجناك، يبقى ضيعناك ولا حفظناك؟ فهكذا كان العلماء. إذن في لغة العرب هل تيجي بمعنى الاستفهام وتيجي بمعنى قد، يفهم من السياق فعلا حقيقة أن الإنسان جه عليه حين من الزمن لا يذكر فيه، كان عدما. فلما يقول القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، المعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وده عليه غالب أهل التفسير وأهل اللغة حتى سيبويه. بعض العلماء قالوا هو استفهام، لكنه استفهام تقريري، يعني برضو إيه يفيد الخبر. الله أكبر، يعني أبقوها على استفهاميات يا كهل، لكن قالوا استفهام إيه تقريري، وكأن الله يسألنا ليقرر الحقيقة، وهي أن الإنسان مضى عليه زمن لم يذكر فيه. وصل الدين؟
استفهام حقيقي صح؟
تقريري.
تقريري.
يفيد الحقيقة يعني.
نعم.
فهمتها؟
نعم.
الترجمة.
جزاك الله خيرا.
بحفظ.
إسس.
هل أضعناك؟
It comes an excurs in die arabische Sprache. Wir erwähnen das aber ein bisschen zusammengefasst. Der Sheikh hat es sehr detailliert erwähnt. Aber ich sag mal grundsätzlich, es ist gut, wenn man es weiß. Allerdings für jemanden, der nicht viel mit der Sprache zu tun hat, ist es eine Info am Rande und fertig. Aber inshallah hat sie trotzdem ihren Nutzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist. Dieses Wort Hell ist hier übersetzt
mit ist nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise, also im Arabischen lässt sich die Fragestellung in verschiedene unterteilen. Ja, es gibt oder die Redeart in verschiedenes unterteilen. Ich kann beispielsweise, wenn ich dir sage oder wenn ich dir beispielsweise einen Auftrag gebe oder dir eine Sache befehle, eine Sache, in der du mich nicht leugnen kannst, aber auch nicht sagen kannst, dass ich wahrhaftig bin. Beispielsweise, wenn ich dir sage, schreibe auf, was der Scheich sagt, dann kannst du nicht sagen, du bist ein Lügner. Und du kannst nicht sagen, Abdul Karim hat gerade die Wahrheit gesprochen. Denn ich habe dir einen Auftrag gegeben, etwas auszuführen. Es ist keine Fragestellung in dem Sinne. Dann gibt es eine Uslub in Sha'i, wie der Scheich gesagt hat. Das ist eine Fragestellung, auf die du mit Ja oder Nein antworten kannst. Beispielsweise, wenn ich dir sage, bist du gestern in die Moschee gegangen? Das ist eine, oder bist du gestern in die Schule gegangen? Das ist eine Frage, auf die du mit Ja oder Nein antworten könntest. Yani, es gibt eine Antwortmöglichkeit, es gibt Option A, du sagst Ja, es gibt Option B, du sagst Nein, ich bin nicht zur Schule gegangen, ich bin nicht zur Moschee gegangen. Dann gibt es Uslub al-Khabari, wie der Sheikh gesagt hat, indem ich beispielsweise dir eine Sache sage, die entweder wahrhaftig sein kann oder nicht. Wenn, wie der Sheikh gesagt hat, wenn ich dir beispielsweise sage, Iqbal wohnt 500 Kilometer entfernt und ich sage dir, ich war gestern Abend bei Iqbal spontan zum Abendessen. Yani, das kann eine Aussage sein, entweder kann ich wahrhaftig sein oder ich kann dabei lügen. Ja, es ist eine Sache, in der entweder das möglich ist oder das möglich ist. Wenn nun Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hal ata, yani ist nicht über die Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist. Dieses hal eigentlich in der Fragestellung lässt sich unterteilen in hal al-istifham und hal, yani bima'na qad al-tahqiq. Beispielsweise, indem du sagst, wahrlich, es ist so. Ich versuche es ganz einfach rüberzubringen. Ich kann die auf dieses Hell, wie wir gesagt haben, das sich unterteilen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَدْ أَفْلَ تَرْجَمَتْهَ مُقْوِيسَ. يعني ما وصلاش المعنى لأن نعم. Beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Sheikh hat das Beispiel gegeben, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Hier ist dieses Wort قَدْ gegeben, wahrlich gläubig oder gut ergehen wird es dem Gläubigen. Der Sheikh erwähnt hier im Arabischen, wenn hell geschrieben ist und nach hell fi'l madi kommt, ein Wort, ein Verb in der Vergangenheit, dann ist damit keine Fragestellung in dem Sinne gemeint, sondern ist es eine Feststellung gemeint. Wenn ich sage, hell ata, ata ist fi'l madi.
Und mal ma'nayin, ma'na al-thani, lo bi'na qad.
Nein. Es kann entweder nach einer Fragestellung sein, auf die man antworten kann mit Ja oder Nein, oder es kommt in einer Fragestellung, die nicht eine Antwort verlangt, sondern die beispielsweise dir eine Botschaft yani, vergewissern möchte. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, yani, Furkan hat mir oder hat mir nicht etwa Furkan den Kaffee gebracht? Dann würde niemand sagen, nein, hat er nicht. Ja, nee, der Satz ist in einer Fragestellung erwähnt. Allerdings will ich damit keine Frage bezwecken, sondern ich möchte die Botschaft, dass mir Furkan den Kaffee gebracht hat, bestätigen. Ja? Furkan hat mir den Kaffee gebracht, hat mir denn nicht etwa Furkan den Kaffee gebracht? Oder wenn ich dir beispielsweise sage, was anderes. Sind wir heute nicht zu euch gekommen aus Sulzbach? Oder aus Sulzbach kann man leugnen. Man kann sagen, wir sind woanders hergekommen. Deswegen lassen wir das weg. Sind wir heute nicht zu euch nach Merzig gekommen? Keiner würde sagen, nein, seid ihr nicht. Und eigentlich würde auch niemand das in Frage stellen, weil du bist ja da.
هل درست لكم معنى قوله تعالى هل أتى الإنسان
نعم
درست ولا لا
نعم
فمقول لك هل يعني حقيقة
هل يمكن أيضا السؤال هل أتينا لكم اليوم
مثلا
نعم
هل جئناكم في الدرس في الموعد
نعم
حقيقة دي حقيقة
نعم يعني es ist lediglich ein Satz, der sich wie eine Frage anhört, auf die aber keine Antwort verlangt wird, sondern sie ist da, um eine Sache, die passiert ist, zu bestätigen. Warum habe ich mich so schwer getan? Das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Eine Fragestellung in dem Sinne ist es nicht, sondern es ist eine Aussage in eine Fragestellung gepackt, aber um eine gewisse Sache, die gewiss passiert ist, zu bestätigen. Also hört sich ganz einfach an jetzt, ne? Ja. Als Bestätigung. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, als würde uns Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen wollen, wahrlich, über den Menschen ist eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist. Das ist ja nicht damit gemeint. Die Gelehrten der Sprache gehen dahingehend, dass sie sagen, das ist ja nicht damit gemeint, dass uns Allah das bestätigen will. Andere wiederum sagen, nein, damit kann auch die Fragestellung gemeint ist, aber die Antwort ist schon damit gegeben. Ja? Jetzt haben wir einen Exkurs gemacht in die arabische Sprache. Es war ein bisschen, der Sheikh hat auch ein Beispiel gegeben von Abu Hanifa und seinem Nachbar. Der ja gern mal zu tief ins Glas geschaut hat, ja, der sich gern mal einen sitzen gelassen hat, der gern mal einen über den Rand hinaus, über den Tee hinaus getrunken hat. Und dann hat er angefangen zu dichten, habt ihr mich nicht alle im Stich gelassen und so weiter und so fort. Und dann hat das die Polizei mitbekommen und hat ihn abgeholt und hat ihn ins Gefängnis gesteckt, aufgrund dessen, weil er Abu Hanifa mit seinem lauten Gejaut, mit seinem lauten Geschrei yani, belästigt hat. Und dann ist Abu Hanifa yani, ins Gefängnis gegangen und hat gesagt, ich bin als Fürsprecher für den gekommen. Und dann haben die gesagt, wir als Fürsprecher, wir haben ihn genau wegen dir weggesperrt. Und dann hat er gesagt, nein, lass ihn frei. Yani, das zeigt auch die schöne Art und Weise. Yani, des Nachbarn, ماذا قال له? Yani, هل أضعناك يا فتى? Nein, yani, مثل هل تركناك?
Yani, ما ضيعناك شهر?
Nein, yani, hat er ihm gesagt, er hat immer rumgeschrien, yani, ihr habt mich alle im Stich gelassen und so weiter und so fort. Und dann hat Abu Hanifa ihm gesagt, haben wir dich etwa im Stich gelassen? Ja, nee, als würde er ihm damit sagen, ich habe dich gerade aus dem Gefängnis geholt. Das ist keine Fragestellung, sondern das ist eine Negierung deiner Aussagung, die du im Vorhinein getätigt hast. Entschuldigt, vieles habe ich selbst zuerst mal zusammenbauen müssen, deswegen habe ich manches komplizierter ausgedrückt, als es eigentlich war. Man hätte das Ganze auch in 30 Sekunden zusammenfassen können. Nein.
إيه المقصود بالإنسان؟ هل أتى على الإنسان؟ إيه المقصود بالإنسان؟ المقصود بالإنسان هنا آدم عليه السلام وكذلك ذرية آدم عليه السلام يعني أنا وإنت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الحين يعني الوقت، وقت من الزمان. العلماء قالوا حين بمعنى الوقت الذي كان فيه آدم عليه السلام منجدلا في طينته، يعني قبل النفخ فيه من الروح لما كان طين. واستدلوا بعض الإسرائيليات قالوا إن آدم عليه السلام قبل النفخ فيه من الروح جمع التراب مع الماء أصبح طينا لمدة 40 سنة، طين فقط لمدة 40 سنة، ثم تحول هذا الطين إلى حمأ مسنون يعني طين أسود منتن الريح لمدة 40 سنة، ثم تحول هذا الحمأ المسنون إلى صلصال كالفخار لمدة 40 سنة تاني، يبقى طين 40 سنة، حمأ مسنون اللي هو الطين الأسود المنتن الريح 40 سنة، اتجمد الطين ده بقى صلصال زي عارفين انتوا الفخار ما اسمه ايه الفخار بالالماني
ابحث
الكل والزير عارف انت الطاجين الجميله
الناشف يا شيخ
الطاجين الفخار ليم
نعم
ليم اوكي 40 سنه 40 40 40 يساوي 120 صح؟ 120 سنة بعدها النفخ فيه من الروح أصبح إنسانا، يبقى فترة 120 سنة دي الحين اللي جرى على آدم عليه السلام لم يكن شيئا مذكورا، طين ملوش قيمة. مع الإنسان كذلك أنا وإنتو بقى داخل الرحم نطفة 40 يوم علقة 40 يوم مضغة 40 يوم بعد 120 يوم النفخ من الروح بقيت إنسان. الفترة دي كلها ما انتش مذكور، قطرة مية، شوية دم متجمد، قطعة لحمة، إنها بعد 120 بقى في حياة، جنين بيتحرك وله معالم وله إيد ورجلين قبل ده مش مذكور، صح؟ ما هوش إنسان لسه، لسه في التكوين. فده المقصود بكلمة حين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي من الزمن، وقت من الزمن، لأن الدهر بمعنى الزمان. ولذلك في الحديث القدسي قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يروي عن رب العزة جل جلاله قال: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الله، يبقى اوعى تسب الزمان، لأن خالق الزمان من؟ الله، يقلب الليل والنهار. يبقى إن سبت الصنعة بتسب الصانع جل جلاله، ما تسبش الزمن. دي واحد مثلا متضايق، والله دي أيام مش يروح شاتم، طب الزمن ماله؟ كما قال القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الزمن علاقته إيه؟ بتسب الزمن ليه؟ وما تسبش الزمان يا عم شيخ، ما هو جاي في القرآن أيام نحسات، ده مش سب، ده اسمه وصف، وصف لما فيها من عقوبة على هؤلاء، لكن ده مش سب. إنما اللي عمال يلعن ده سب، لا يجوز. فالظهر هو الزمان. أنت معي؟
نعم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي وقت من الزمان، لم يكن شيئا مذكورا؟ إيه معنى مذكورا دي؟ الذكر هنا ينقسم إلى قسمين، قسم يا ولدي، إما ذكر باللسان وإما لحقارته. ذكر باللسان، ما فيش إنسان لسه في وقت الطين، فين الإنسان؟ نذكره إزاي؟ محدش يعرف. كذلك اللي داخل الرحم ده نطفة وعلقة ومنها، ما نعرفوش. إمتى هنعرفه بلساننا ونذكره؟ لما يتولد ونسميه محمد. يا محمد، بيقولنا ابنها محمد، جه محمد اتولد، يلا عقيقة محمد، صح؟ إنما لما كان جوه في حد بيذكره؟ ما فيش. ما مين هو ده؟ ما نعرفش، خلاص؟ يبقى ما كانش مذكور باللسان، يبقى الذكر باللسان. كذلك آدم قبل النفخ فيه من الروح لا يذكر باللسان، طين، حمأ، صلصال كالفخاد، مش إنسان. إمتى بقى إنسان؟ لما نفخ فيه من الروح بقى إنسان، آدم عليه السلام. يبقى النوع الأول لم يكن شيئا مذكورا، أي غير مذكور باللسان، محدش يعرفه. طيب النوع الثاني من مذكورا، يعني حقير، مالوش قيمة، عدم، لا شيء، طين، حقير، مالوش قيمة، حمأ، حتى وانت داخل الرحم نطفة مالاش قيمة، قطرة مية، ماء الرجل. بل بالعكس، إذا ظهرت على ثوبي وثوبك نستحي أن يرانا به الناس. ليه؟ حتى القرآن سماها كده، ماء مهين، حقير، مالوش قيمة، لكن لما تنفخ فيك من الروح بقى ليك قيمة، بقيت إنسان. الله أكبر. يعني الخلاصة يا وادي عبد الكريم، لم تكن ثم كنت، وكنت بفضله ورحمته فاسجد له شاكرا. هي دي القضية، لم تكن فكنت، كنت بقوله كن فكنت، يبقى قوله كن فضل ونعمة ورحمة بك، لم تكن فكنت. ما تحقق بقى العبودية لمن خلقك من عدم ومن لا شيء أو من مادة حقيرة، جعلك إنسانا متكلما متحركا، تشعر، تنام وتستيقظ، تتحرك، تتكلم، تسمع وترى، وتوحد الله بقى وتشكر ربك عز وجل. يا لو فهمنا الآية ده فيها رد على الملحدين اللي كفر بالله رب العالمين وأنكر الله عز وجل. يا مسكين، كيف تنكر ونفسك خير دليل؟ سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
الله سبحانه وتعالى erwähnt in der sinngemäßen Übersetzung des Verses, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist. Dieses ist nicht, das haben wir bereits vorhin sprachlich dargelegt, was damit gemeint ist, über den Menschen. Was ist mit dem Menschen gemeint? Mit dem Menschen ist Adam a.s. gemeint und die Nachfolgschaft von Adam a.s. Yani alles zusammengefasst, wir alle. Eine Spanne, im Deutschen ist es übersetzt mit einer Spanne der endlosen Zeit. Endlose Zeit bedeutet für mich eine Zeit, die kein Ende hat. So wie es der Sheikh jetzt dargestellt hat, erkenne ich im Arabischen nicht diesen Begriff der Endlosigkeit oder eines dauernden Zustandes. Deswegen, wenn wir das abkürzen und sagen, ist nicht über den Menschen eine Spanne der Zeit gekommen. Wallahu a'lam, einfach nur, damit wir das ein bisschen besser erläutern können. Die Zeit, ja nee, der Sheikh hat das auch erwähnt, aber im Deutschen ist das gut übersetzt mit der Zeit, das ist logisch, was damit gemeint ist. Zeit oder auch eine Generation, ja nee, die Zeit komplett kann damit gemeint sein. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith Qudusi, ja nee, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verflucht nicht die Zeit, denn wahrlich, ich bin die Zeit sozusagen. Weil viele Menschen haben zur Angewohnheit, und die Zeit verfluchen. Mit Zeit verfluchen kann natürlich auch gemeint sein, dass wir da sitzen und sagen, in welch einer schlimmen Zeit wäre jetzt falsch, weil schlimm wäre einfach nur beschrieben. Aber wenn man einfach generell die Zeit verflucht, ne, was ist das für eine doofe Zeit, in der wir jetzt leben? Ne, was ist das für eine, wenn ich das so sage, eine beschissene Zeit, in der wir leben und so weiter und so. Ja, nee, das sollte man nicht tun. Generell die Zeit nicht verfluchen. Auch wenn es eine Zeit ist, oder eine Generation ist, in der viel Negatives passiert, aber die Zeit an sich sollte man nicht verfluchen. Ja? Ist nicht über die Menschen eine Spanne der Zeit gekommen. Die Spanne der Zeit, liebe Geschwister, erwähnt der Sheikh hier, dass manche damit sagen, dass damit ja die Erschaffung Adams a.s. gemeint ist, dass er ja eine Erde mit Wasser für eine Zeit für 40 Jahre, dann Schlamm für eine Zeit für 40 Jahre und dann Lehm für eine Zeit von 40 Jahre, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Seele eingehaucht hat. Yani eine Zeitspanne von 120 Jahren. Ja? Andere wiederum, wie auch der Sheikh erläutert hat, ist auch gemeint oder kann auch gemeint sein, die Zeit des Samentropfens, der in der Gebärmutter ist, yani, solange die Seele nicht eingehaucht worden ist und der Körper klar erkennbar ist und so weiter und so fort. Nichts Nennenswertes ist nicht über die Menschen eine Spanne der Zeit gekommen, yani, das haben wir jetzt erläutert, sei es jetzt in der Erschaffung von Adam a.s. oder auch der Mensch, solange er nur yani, ein Blutgeringsel und so weiter und so fort ist. Eine Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist. Dieses Nennenswerte kann man ebenfalls in zwei unterteilen. Yani, nennenswert im Sinne von, dass man es nicht kennt. Ja, diese Sache ist für mich nicht nennenswert. Das kann mit der Erwähnung der Zunge zu tun haben. Das ist eine Sache, über die ich kein Wissen habe, ist für mich nicht nennenswert. Ich kann weder darüber reden, noch kann ich es beschreiben, noch habe ich es gesehen. Ja, nee, ich kenne es nicht. Oder, wie der Sheikh ebenfalls erwähnt hat, dass ich zwar kenne, es aber nichts Besonderes ist. Dass es für mich nicht nennenswert ist. Ja, ich weiß, da ist ein Samentropfen im Leibe der Frau angekommen. Ich weiß, es ist jetzt ein Blutgeringsel und ich weiß, es wird langsam so ein Anhängsel und so weiter und so. Ich weiß es, aber es ist für mich nichts Nennenswertes. Diese zwei Unterteilungen hat der Sheikh gemacht, wie sich das Wort nennenswert unterteilen lässt. Deswegen, liebe Geschwister, wie der Sheikh gesagt hat, wir waren nichts und dann sind wir zu etwas geworden. Deswegen sollte man, yani, wie der Sheikh sagt, dieser Vers und diese Sura generell, aber auch dieser Vers ist ja yani, eine Gegenargumentation gegen jeden, der sagt, dass es keinen Erschaffer oder Ähnliches gibt. Und man sagt, es ist nicht über den Menschen eine Spanne der Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Das heißt, wie wir eben gesagt haben, Allah Azzawajal gibt uns diesen Vers, um dies zu bestätigen. Und wir sagen, wahrlich, es ist über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Ja.
بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء لأن الآيات محتاجة لسه وقفة خاصة في قوله بعدها إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع هذه الآية بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Ich entschuldige, falls es vielleicht teilweise zu trocken geworden ist. Der Unterricht bestand heute sehr viel aus arabischer Grammatik, arabischem Satzbau und so weiter und so fort. Wir werden bis in die Taala, wenn es Allah so vorhergeschrieben hat, in zwei Wochen weitermachen, indem wir speziell nochmal diesen Vers erwähnen, aber auch die Wichtigkeit und die Weisheit dahinter, was für ein Vers danach kommt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen, und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Ich sage diese Worte, bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.